Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Früher konnten meine Kinder etwas von mir lernen und heute lerne ich von meinen Kindern. Zum Beispiel, wer der Chill Guy ist. Da sitzen die Kinder am Tisch und schauen sich ein Video an und lachen sich dabei fast tot. Und ich frage, was habt ihr denn da auf euren Handys? Und es war der Chill Guy. Ist total lustig, Papa. Kann man sich gegenseitig Chill Guy nennen? Bist du denn ein Chill Guy, Papa? Also ich habe eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, was überhaupt ein Chill Guy ist oder wer. Nämlich eine Comicfigur. Diese Comicfigur chillt die ganze Zeit nur. Das ist immer total cool, was auch passiert. Der Chill Guy steht immer nur daneben und lässt sich von nichts was anhaben. Mittlerweile gibt es sogar einen Meme-Coin vom Chill Guy. Und wer wissen will, wie der Chill Guy aussieht, habe ihn extra hier vorne auf das Gottesdienstblatt abgedruckt. Jetzt begegnet uns heute der Prediger aus dem gleichnamigen biblischen Buch, auch Kohelet genannt. Und ich frage mich, liebe Gemeinde, war Kohelet eigentlich auch so etwas wie ein Chill Guy? Wer schon mal reingelesen hat in dieses außergewöhnliche biblische Buch, konnte vielleicht diesen Eindruck bekommen. Der Prediger steht doch auch fast so wie über allem. Er beobachtet alles, was um ihn herum geschieht. Und immer wieder kommt er zu dem Ergebnis, eigentlich gibt es nichts Neues unter der Sonne. Und daher ist es ganz unnötig, sich Stress zu machen. Viele Anstrengungen sind doch alle nur wie Haschen nach Windhauch. Besser, man genießt sein Leben. Besser, man chillt einfach nur. Manche haben da sogar den Eindruck, der Prediger wäre ganz schön depressiv, als ob alles überhaupt keinen Sinn machen würde. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn er schreibt, es gibt nichts Neues unter der Sonne, dann meint er damit, dass es bisher noch nichts gab, das so schlimm war, dass die Welt davon untergegangen wäre und dass das auch in Zukunft nicht der Fall sein wird. Also vertraue auf Gott und sei beruhigt, das ist sein Fazit. Denn Gott hält die Fäden der Geschichte in der Hand und auch wenn wir ihn oft nicht verstehen, er wird es schon richtig machen. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist, haben wir daher ganz im Sinne von Kohelet vorhin gebetet. Denn wenn Gott Gott ist, dann wird er sich letztlich auch wie ein guter Gott benehmen und wird das machen, was seine Aufgabe ist, die Weltgeschichte in der Hand zu behalten. Reich an Güte ist der Herr und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. So steht es im Psalm. Und das würde Kohelet auch unterschreiben. Und das würde der Chill Guy absolut auch unterschreiben. Also in diesem Sinne, herzliche Einladung, ein Chill Guy zu sein oder zu werden. Jemand, der bedingungslos auf die Treue Gottes vertraut und sagt, solange mein Gott im Regimente sitzt, was kann da passieren? Was kann mir geschehen, wenn Gott auf meiner Seite steht? Da kann ich getrost chillen und abgeben und einfach vertrauen. Heute lesen wir im 7. Kapitel des Predigerbuchs von einer Beobachtung, die auch wir nur allzu gut kennen. Da ist ein guter Mensch, aber dem geht's schlecht. Und da ist ein böser Mensch, aber dem geht's gut. Ist das nicht unfair? Warum tut Gott nichts dagegen? Warum sorgt Gott nicht für die Gerechtigkeit und lässt es den guten Menschen auch gut gehen und den schlechten Menschen, naja, die können doch ruhig mal merken, dass es nicht in Ordnung ist und dass es so nicht weitergeht. Es geht hier um eine Erkenntnis, die die Autoren des Alten Testaments lange nicht wahrhaben wollten. Je älter die Schriften sind, je früher sie also entstanden sind, umso klarer wird da noch die Zuversicht ausgesprochen, wer Gutes tut, dem geht's auch gut. Und wer Schlechtes tut, dem ergeht's auch schlecht. Theologen nennen das den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also mein Tun hängt mit meinem Ergehen zusammen. Wenn ich Gutes tue, dann ergeht's mir auch gut. Wenn ich Schlechtes tue, ergeht es mir auch schlecht. Und Gott garantiert eine gerechte Weltordnung in diesem Sinne. Und wenn ich moralisch lebe, dann lohnt es sich. Tja, das war die alte Ansicht. Aber je mehr die Zeit voranschreitet, umso mehr haben die Menschen gemerkt, naja, in der Realität ist es nicht so einfach. Da gibt es eben, und das ist die Beobachtung, die hier Kohelet mit uns teilt, da gibt es eben gute Menschen, die trotzdem zu früh sterben oder denen es schlecht geht oder denen das Schicksal übel mitspielt. Und es gibt böse Menschen, die eine Stufe nach der anderen auf der Erfolgsleiter hochkrabbeln und denen scheinbar nichts so etwas anhaben kann. Tja, das Leben ist so komplex, dass es diese einfache Antwort nicht gibt. Das greift einfach nicht zu sagen, sei gut, dann geht's dir gut. Und Gott ist wohl auch so komplex, dass wir immer mehr von ihm kennenlernen müssen, um zu verstehen, warum er nicht sofort eine moralische Weltordnung durchsetzt. Tja, wenn es so ist, dass mein Tun gar nichts mit meinem Ergehen zu tun hat, ist dann alles egal? Kann ich da machen, was ich will? Manche mögen so resignativ sein und zu sagen, naja, dann gibt es wohl keinen Gott, dann ist wohl wirklich alles total egal. Wenn es sowieso nichts nutzt, wenn ich mich anstrenge, dann lebe ich halt irgendwie so dahin. Oder andere werden umso selbstkritischer und verkrampfter und sagen sich, okay, dann muss ich Gott eben 1000% alles recht machen, damit er mich vielleicht doch noch belohnt. Wenn ich der Allerbeste bin, der Allerfrommste, dann guckt er vielleicht auf mich. Wenn es für Gott nicht reicht, ein guter Mensch zu sein, damit er mir die Gerechtigkeit zuteil werden lässt, die ich verdient habe, dann muss ich eben ein sehr guter Mensch werden. Und von diesen beiden Optionen ist hier die Rede. Also sowieso alles egal oder verkrampft fromm. Und von beiden Optionen rät der Prediger ab. Handle nicht allzu gottlos, denn letztlich ist es doch noch Gottes Schöpfung, die er nicht aus der Hand lässt. Und deswegen ist es auch nicht egal, wie du lebst. Du kannst trotz aller Krisen auf dieser Erde einen Unterschied machen. Und letztlich fällt dein schlechter Lebenswandel doch irgendwie auf dich zurück. Denn du kannst dein Leben nutzen in Verantwortung vor Gott, oder du kannst es verschwenden und deine Gaben nicht einsetzen. Also in diesem Sinne solltest du lieber kein Chill-Guy sein, sondern merken, das Leben ist ein Geschenk und es lohnt sich, dass ich es in Verantwortung vor Gott nutze. Aber auch nicht das Gegenteil. Sei nicht übertrieben gerecht. Also versuch nicht, alles selbst zu machen und dir alles selbst zu erarbeiten, denn das schaffst du sowieso nicht. Du kannst nicht die Welt retten. Und das musst du auch nicht. Das ist Gottes Aufgabe. Und er wird sie zu seiner Zeit und auf seine Weise auch erfüllen. Da kannst du ganz beruhigt sein. In diesem Sinne darfst du chillen und an Gott abgeben und auf ihn vertrauen, dass er es in der Hand behält. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang gilt zwar offensichtlich nicht immer. Aber das heißt nicht, dass Gott sich zurückgezogen hat aus dem Weltgeschehen. Es heißt nicht, dass Gott alles egal ist. Im Gegenteil, Gott ist bei allem, was geschieht, mit dabei. Und Gott wird seine Gerechtigkeit durchsetzen. Nur, dass Gottes Gerechtigkeit anders aussieht, als wir es uns vorstellen. Gottes Gerechtigkeit ist für uns immer wieder eine Provokation. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Wir haben es ja auch gerade gesungen, dass er... Wo war es jetzt? Die Gnade hat über Gericht triumphiert. Also im Guten wie im Schlechten. Manchmal setzt er eben nicht die Gerechtigkeit durch, um uns auch vor der verdienten Strafe zu schützen. Also manchmal wünschen wir uns, dass es ganz gerecht zugeht, immer dann, wenn wir was Gutes getan haben. Und gerecht wäre es doch nur, wenn wir dafür belohnt werden. Ja, dann wollen wir Gerechtigkeit sehen. Aber was ist, wenn wir versagt haben? Naja, dann muss man es ja nicht so genau nehmen. Dann darf gerne Gnade vor Recht ergehen. Ein bisschen Kulanz muss doch schon drin sein. Und bei anderen, also wenn der was falsch gemacht hat, dann will ich aber wirklich mal sehen, dass der seine gerechte Strafe dafür kriegt. Wenn andere was richtig machen, pff, ja gut. bin ja nicht der einzig gute Mensch auf der Erde. Und einbilden soll er sich mal nicht, aber was da drauf, dass er auch mal was geschafft hat. Gottes Weisheit erschließt sich nicht der menschlichen Logik. Denk mal an die Arbeiter im Weinberg. Die einen schuften 12 Stunden, die anderen nur 1 Stunde und alle kriegen sie den gleichen Lohn. Ist das gerecht? Und Jesus sagt nach der göttlichen Logik, ja, weil sie nämlich alle das bekommen, was sie zum Überleben brauchen. Jeder 1 Denar, so viel wie ein Tagelöhner braucht, um einen Tag zu überstehen. Wir kriegen nicht, was wir bekommen. We don't get what we deserve. In den 90er Jahren gab es einen Song von Worldwide Message Tribe. Ich weiß nicht, wer das von damals noch kennt. Das war so Musik. Ups, 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 ups. Und da kam, we don't get what we deserve. Wir bekommen nicht, was wir verdienen. Und wieso muss man das auch noch raushängen? Gott ist nicht so gerecht, dass wir kriegen. Er gibt uns nicht das, was wir verdient haben. Naja, es ist ein Grund zur Dankbarkeit. Auf den ersten Blick nur hört es sich unfair an. Aber wir kriegen eben nicht die Strafe, die uns gebührt. Wir müssen nicht ausbaden, was wir in unserer Gottlosigkeit alles tun. Wir haben nicht die Konsequenzen zu spüren, die wir eigentlich verdient hätten, wenn wir uns so weit von Gott entfernen und nicht seine Nähe suchen. Wir kriegen nicht, was wir verdienen, sondern Gott schenkt uns das, was wir nicht verdient haben. Gott lässt uns das zuteil werden, was er für uns erworben hat, nicht, was wir selber durch eigene, vielleicht übertriebene Gerechtigkeit versucht haben, uns zu erarbeiten. Zum Glück, muss man sagen, gilt der Tun-Ergehen-Zusammenhang nicht. Wer könnte denn dann bestehen? Zum Glück hat Gott seine eigene Logik, wie er mit dem Guten und dem Schlechten umgeht, mit dem, was die Menschen tun und was auch ich tue. Also, der Prediger kannte Jesus natürlich noch nicht, er hat ja viele Jahrhunderte vorher gelebt, sonst hätte er bestimmt darauf verwiesen, wie Martin Luther es genannt hat, auf den fröhlichen Wechsel und Tausch. Das, was wir an Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit haben, wofür wir eigentlich für immer von Gott getrennt bleiben müssten, das hat Jesus auf sich genommen. Und er, der eine gerechte und fromme Mensch, der als einziger sündlos gelebt hat, was er sich erworben hat, das bekommen wir zugesprochen. Es wird direkt getauscht. Das hat Jesus uns am Kreuz erworben. Also, wir kriegen nicht, was wir verdient haben. Jesus kriegt die Strafe, die wir verdient haben. Wir kriegen nicht, was wir verdient haben. Uns wird die Gerechtigkeit zugerechnet, die Jesus als einziger hatte und die er für uns erworben hat. Deswegen lädt uns der Prediger hier schon lange vor Jesus zum Nachdenken ein. Also wenn wir endlich sind, aber Gott ist ewig, wenn wir die Welt gar nicht retten können, wenn wir uns noch so sehr anstrengen können und schaffen es doch nicht, gerecht zu sein und nur Gutes zu tun. Und wenn wir überhaupt nicht verstehen können, welche Wege Gott geht, wie können und wie sollen wir dann überhaupt unser Leben führen? Und die beiden Extreme liegen uns so nah. Entweder ich resigniere, alles egal, oder ich streng mich unglaublich an, um doch wenigstens irgendwas zu erreichen. Und der Prediger nennt aber einen erstaunlichen dritten Weg zwischendrin. Verkrampfte Frömmigkeit, also was er hier nennt, übertriebene Gerechtigkeit, ist doch nicht echt, sagt er. Damit hast du doch das lebendige Verhältnis zu Gott selbst verloren. Herr Jesus will dein Freund sein und er will mit dir durchs Leben gehen. Und da gehört auch ein bisschen Leichtigkeit dazu. Glaube ist doch kein verkrampftes Festhalten an irgendwelchen Geboten, sondern es anzunehmen, dieses große Angebot, was Jesus dir macht. Ich gehe mit dir durchs Leben und ich habe für dich schon alles getan. Komm, ich bin mit dir unterwegs. Ein lebendiges Verhältnis, ein Vertrauen auf Gott und ein Gehen mit Jesus. Also verkrampfte Frömmigkeit ist nicht echt, die brauchst du nicht. Und Gottlosigkeit und Frevel, dich ganz von Gott abzuwenden, das wird dich aber auch nicht glücklich machen. Sondern der rechte Mittelweg, das ist Gottesfurcht, also Ehrfurcht vor Gott. Mach dir bewusst, dass es Gott gibt und lebe in Verantwortung vor ihm. Und vertraue gleichzeitig darauf, dass er es recht machen wird. Wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Wenn du Gott vertraust, findest du den rechten Weg. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, findet den richtigen Weg. Wer Gott ernst nimmt, dem gelingt beides. Das ist das Fazit hier vom Prediger. Und deswegen habe ich ganz doppeldeutig den heutigen Gottesdienst überschrieben mit: Sei ein oder sei kein Chill Guy. Sei ein Chill Guy, indem du auf Gottes Weisheit vertraust. Auch wenn du Gott manchmal nicht verstehst, wenn du dich vielleicht danach sehnst, dass es den Guten gut geht und den Schlechten schlecht. Aber seine Wege sind höher als unsere Wege. Und deswegen vertraue weiterhin auf ihn, gib an ihn ab. Sei ein Chill Guy und sag, Gott wird's schon richten. Und gleichzeitig sei kein Chill Guy, denn es darf dir nicht alles egal sein. Frevel macht die Welt zu einem schlechteren Ort. Schau nicht zu, wenn Böses geschieht, sondern misch dich ein. Mach die Welt in Gottes Namen zu einem besseren Ort, soweit es an dir liegt. Du darfst gelassen sein, weil du weißt, dass du manches nicht schaffen kannst. Aber und dass du immer beschränkt bleiben wirst. Du bist nicht Gott. Ich habe erst dieser Tage ein Video gesehen von und mit John Ortberg, dem früher berühmten und gefeierten amerikanischen Pastor und Autor. Und dann wurde ihm vorgeworfen, viel falsch gemacht zu haben, und er wurde von seiner Gemeinde entlassen und zwischendurch hat man nichts mehr von ihm gehört. Lange war es still um ihn, aber jetzt tritt er wieder an die Öffentlichkeit und ich habe sein Video gesehen. Gleich im ersten Satz sagt er, Hi, I'm John and I'm a sinner. Hallo, ich bin John und ich bin ein Sünder. Und recht hat er, denn er hat Fehler gemacht. Aber er hat auch schon so viele Menschen gesegnet. Und ich bin auch ein Sünder. Aber ich vertraue darauf, dass Gott trotzdem was mit mir anfangen kann. Und du bist auch ein Sünder. Aber Gott hat immer noch ganz schön viel mit dir vor. Er möchte, dass du zum Segen wirst für andere Menschen. Er möchte, dass du dein Leben immer dann wieder in den Griff bekommst, wenn es aus der Bahn gekommen ist. Und John Ortberg sagt, ich kann es nicht und ich kann so vieles nicht, aber Gott kann es. Also ich glaube, ich lasse es ihm tun. In diesem Sinne bin ich gleichzeitig ein Chill Guy, der immer wieder auf die Gnade Gottes vertraut, denn ich kann es nicht, I'm a sinner. Und ich bin kein Chill Guy, weil ich mich trotz meines Versagens beauftragen lasse und wieder in die Öffentlichkeit trete, auch wenn ich versagt habe. Und weil ich so gut ich kann den Weg mit Gott gehe. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.